Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense Box Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen
Jan, hallo.
Ja, und mit mir, dem Dom.
Hallo Dom.
Hallo Jan, boah, das ging jetzt aber echt schnell.
Tja, du weißt, ist gerade mein Mikro fast runtergefallen, irgendwie ist das hier gerade nicht so ganz fest.
Oh Gott, muss wieder am Rädchen drehen.
Hier sind so viele Rädchen dran.
Okay.
Das Rädchen hier, das ist gut.
Das ist so kompliziert für dich.
Es ist wirklich besser jetzt.
Ist wirklich besser?
Ich bin Bob, der Baumeister.
Ja, vor allem nach ganz fest, kommt ja ganz lose, ne?
Ja, da habe ich auch gelernt.
Ja. Ja, und dieses, ich meine, wir haben jetzt keinen Videopodcast, aber hier dem Ding, dem traue ich ja gar nicht, ne?
Das ist gut, so, dass du drauf gezeigt hast.
Ja, ja, genau.
Du bist jetzt Bescheid, also das Ding.
Das Ding, genau. Ich mache einen Screenshot davon und werde dir das als Folgen-Coverbild nehmen.
Ja.
Okay. Ja, ihr Lieben, wir wollen es heute, wir wollten es eigentlich nochmal quatschen, ich habe es schon wieder vergessen.
Was war das? Wir wollten eigentlich darüber quatschen, über das Thema, ab wann es Gewalt gerechtfertigt.
Oh ja, das ist gut.
Oh.
Das wird eine sehr philosophische Betrachtungsweise. Also eher von dir, von mir natürlich nicht. Es erwartet ja auch keiner.
Darfst ne? auch mitreden, genau.
Ich darf auch mitreden. Aber das Gute ist, es erwartet ja auch keiner, ne? Ja, ich würde sagen, dann machen wir am Anfang erstmal die Definition, was ist denn überhaupt Gewalt, ne? Und wie ihr mich kennt, habe ich natürlich ins Internet geguckt. So, also, ja, was soll ich das denn jetzt
der
vor?
Der Dom hat nachgelesen.
Ja,
so.
Nein, also pass auf, ich kann ja jetzt, ich kann das natürlich auch zusammenfassen, aber ich persönlich finde einfach jetzt, damit das Ganze so einen professionellen Anstrich bekommt und da ja so viele unseren Podcast hören in der Hoffnung, dass wir irgendwann doch noch zu Quarks und Co. werden, also sprich, dass man hier was Richtiges mitnehmen kann, habe ich mir gedacht, machen wir das Ganze jetzt mal richtig professionell und ich lese einfach mal ab.
Ja. Gleich mit Quellenangaben.
Aber jetzt mal im Ernst, ja, das Witzige ist ja, ich habe, boah, weißt du, was ganz schlimm ist? Ich habe ja mal erzählt, ich habe jahrelang mal versucht, diesen Podcast selber so ein bisschen zu machen, ne? Und habe den aber nie veröffentlicht, weil ich diese Folgen immer total schlecht finde. Ich brauche ja immer so ein bisschen so ein Publikum, ne? Und wenn das nur eine Person ist, die mich anstrahlt, wie du, wie so ein Honigkuchenpferd, aber ich brauche einfach Publikum. So. Und dann, wenn du dann
das
manchmal
der
so
Dom Performance Anxiety.
Ja, ja, genau. Du bist quasi mein Anheizer. So, auf jeden Fall. Dann hatte ich letztens wieder einen Podcast gehört, ne? War dann so ein Solo-Podcast, wo dann eine Person über irgendwelche Dinge sachlich gesprochen hat. Wie ihr mich alle kennt, war natürlich wieder Marketing. So, und diese Person las dann wirklich ihr komplettes Skript ab.
Ich habe noch nie so einen Podcast gehört, der irgendwie gut war. Also wo ich gesagt habe, den gebe ich mir gerne.
Wenn nur eine Person dabei ist.
Ja, weil das Ding ist halt, du hast alleine, also ich höre zum Beispiel gerne so Comedy-Podcasts oder halt so Sachen, wo du halt merkst, da finden halt Interviews irgendwie statt. Die funktionieren ganz gut. Aber sobald du eine Person hast, die dir was präsentiert, dann ist so, boah, das hat so ein bisschen was von Vortrag in der Schule. So.
Okay, also Gewalt bezeichnet Handlungen, Verhaltensweisen oder Situationen, die darauf abzielen, einer anderen Person oder Gruppe Schaden zuzufügen. Diese Schäden können physisch, psychisch, emotional oder sozial sein. Gewalt kann sich in verschiedenen Formen manifestieren. So, und dann haben wir hier super 6 Punkte. Ja, sollen wir die noch gerade mal runterrattern?
Das kannst du gerne machen.
Ja, also wir haben erstmal physische Gewalt, ja, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden, ist vollkommen klar, ne, in dem Augenblick, wo ja, körperliche Kraft eingesetzt wird, um halt Schäden, Verletzungen etc. Zu verursachen, reden wir von physischer Gewalt, ne, also es kann aber auch der Einsatz von Waffen sein. So, dann der 2. Punkt. Psychische oder emotionale Gewalt, ja, da geht es dann halt darum, dass eine andere Person Handlungen oder halt Worte, also Handlungen wählt oder Worte wählt, die halt speziell darauf abzielen, ne, das Selbstwertgefühl oder halt auch das und oder das emotionale Wohlbefinden einer Person zu schädigen. Ja, also sprich Beleidigungen, Drohungen, Erniedrigungen und anhaltende Kritik. Ne? So. Ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Wir müssen sowieso gucken, dass wir jetzt bei der Folge natürlich jetzt gleich nicht komplett eskalieren und wir nachher um 24 Uhr noch hier sitzen. Ne? Ja, dann gibt es halt das Thema sexuelle Gewalt, ja, und dann geht's halt, jegliche Art von Gewalt ist das, die sich, wo es um sexuelle Handlungen oder um Verhalten gegen den Willen einer Person geht. Ja, es ist natürlich Sachen wie das Schlimmste halt Vergewaltigung, aber auch schon sexuelle Belästigung oder jede Form von halt sexuellem Missbrauch fällt darunter. Ja, dann haben wir natürlich das Thema wirtschaftliche Gewalt. Ne, finde ich eigentlich auch sehr interessant anzusprechen, vor allem, weil hier geht es halt darum, wenn halt finanzieller Druck ausgeübt wird oder halt finanzielle Ressourcen kontrolliert werden, um andere Personen zu manipulieren oder zu beherrschen. Das ist halt auch das Ding, wenn wir uns um das Thema häusliche Gewalt beschäftigen etc., ja, und so Co-Abhängigkeiten etc., wo manchmal viele Kollegen echt dran Interesse haben und manchmal echt die Hoffnung haben, dass sie durch ihre Kurse da irgendwas erreichen können, wobei ich glaube, dass halt Personen, die gerade aktiv in sich in so einer toxischen Beziehung befinden, dass die seltener dann in so ein Selbstschutztraining gehen, ja, und sagen so, ich will jetzt hier stark werden, um von dem Typ oder von der Typin loszuwerden, sondern ich glaube eher, dass Personen, wenn sie es dann irgendwann mal geschafft haben, dass sie dann sagen so, ich mache jetzt mal irgendeinen Selbstverteidigungskurs, einen Kurs, das oder mache irgendetwas, was mein Selbstbewusstsein stärkt, um nie wieder in diese Strukturen zurückzukommen. Ne? Wobei, ich glaube, ich weiß nicht, was du dazu sagst, weil du hast ja mal Psychologie studiert, ich glaube, eine Therapie würde da wahrscheinlich am meisten helfen, um wirklich auch herauszufinden, so die Mechanismen, warum das eigentlich immer passiert, was jetzt keine Schuldzuweisung sein soll, bitte nicht falsch verstehen, aber dass man so seine persönlichen Mechanismen kennt, dass man da die auch ein bisschen aushebeln kann, damit man nicht immer wieder, ja, ich sag mal, an den Falschen oder an die Falsche gerät.
Also ich glaube, es ist da super wichtig, dass du anfängst zu reflektieren, warum, also die, es ist halt relativ leicht zu sagen, okay, meine Umwelt beutet mich hier ständig aus, aber sobald ich diese Ansichtsweise mit mir rumtrage und mir selber keine Mitschuld dabei eingestehe, dann bin ich natürlich auch meiner eigenen Handlungsfähigkeit beraubt. Mhm. Das heißt, sobald ich sage, ich bin hier einfach nur das Opfer meiner umgebenden Zustände, ist das Problem, dass ich mich selber entmündige. Sobald ich halt versuche zu gucken, welchen Teil davon oder wo ich anfangen kann, selber irgendwie aufzuräumen, dann kann ich natürlich irgendwie ein bisschen was an den Verhältnissen ändern. Das bedeutet nicht, dass das, was passiert ist, nicht mehr passiert ist. Ja. Aber ich kann natürlich irgendwie in Zukunft darauf einwirken, ob dieselben Mechanismen immer wieder ein Problem für mich werden oder nicht. Mhm. Ja, aber da weiß ich ja nicht, also für manche funktioniert der Therapie ganz gut, manche brauchen einfach nur ein anderes Umfeld. Das ist so immer eine Frage von der Situation. Das hängt an total vielen Sachen. Und auch an, bei wem landest du in so einer Therapie und so. Da gibt es ganz viele Faktoren. Absolut.
Ja klar, logisch. Dann haben wir halt noch strukturelle Gewalt, ja. Und da geht es halt darum, ich lese das jetzt echt mal vor, das finde ich echt interessant, diese Form der Gewalt bezieht sich auf Situationen, in denen institutionelle Strukturen oder soziale Ungleichheiten Schaden oder Benachteiligung für bestimmte Bevölkerungsgruppen verursachten. Dies kann durch Gesetze, Normen oder gesellschaftliche Praktiken erfolgen, die Ungleichheit, Diskriminierung oder Ausgrenzung fördern. Ja, also ist auch eine Form von Gewalt. Und dann natürlich, das fand ich ganz interessant, symbolische Gewalt. Hierbei handelt es sich um eine subtilere Form der Gewalt, die durch Sprache, Bilder oder Medien vermittelt wird und dazu dient, herrschende Machtverhältnisse zu verstärken oder bestimmte Gruppen abzuwerten.
Ich glaube, was viele Leute sich häufig so ein bisschen wünschen, wenn sie uns die Frage stellen, also das ist so das Motiv der Folge heute. Die Frage, die Leute immer wieder an uns heranbringen, ist so ein Ding von, naja, aber ich weiß jetzt, dass ich da vielleicht einer Bedrohung ausgesetzt bin, in einer Situation, die ich vielleicht nicht ganz abschätzen kann. Ich weiß nicht genau, was da eigentlich passiert. Ab wann darf ich denn eigentlich das, was ich im Unterricht so gelernt habe, einsetzen? Und da kommt es immer so ein bisschen drauf an, die Awareness-Geschichten, da gibt es natürlich keinen Punkt, ab wann ich sowas einsetzen kann oder nicht. Das ist eine Sache, die sollte immer konstant laufen. Aber gerade wenn es halt darum geht, dass man sich konkret mit physischer Gewalt auseinandersetzt, ab wann ist so dieser Moment an? Und ich glaube, da haben viele Leute so ein bisschen dieses Problem, dass sie irgendwie wahrscheinlich auch total früh geprägt wurden im Sinne von Gewalt ist keine Lösung und alles irgendwie ganz böse und wie auch immer. Und dann irgendwie halt im Laufe ihres Lebens irgendwie so eine Furcht oder eine vielleicht sogar eine konkrete Sorge vor gewaltsamen Übergriffen entwickeln. Und da geht es eigentlich normalerweise entweder um sexualisierte Gewalt oder um physische Gewalt. Diese anderen Gewaltpunkte sind Sachen, die selten jetzt Leute in unser hier in unsere vier Wände treiben, aber sexualisierte Gewalt und
ja genau, psychische Gewalt letztendlich auch, ne, wenn jemand jemand beleidigt, weil jetzt oftmals die physische Gewalt, die psychische Gewalt geht ja oftmals der physischen Gewalt voraus.
Ja, ich sehe das nochmal ein bisschen anders. Aber ja, auf jeden Fall sind das so die beiden Punkte. So die physische und psychische Gewalt sind so, glaube ich, die Dinge, die Leute so plakativ vor Augen haben, weswegen man vielleicht gezielt sagen sollte, hey, weißt du was, ich sollte mal irgendwie anfangen mit einem Kampfsport, mit Selbstschutz, mit irgendwas, wo ich konkret auch vielleicht was Physisches mache. Und dann haben Leute halt ganz oft das Problem, zwei Sachen sind immer in der Abwägung drin. Einmal, kriege ich da Ärger für, wenn ich das mache? Also einmal, oh, wenn ich das mache, gehe ich dann in den Knast. Ich habe zum Beispiel letztens irgendwie in einem der Kurse gezeigt, wie eine Guillotine funktioniert. Ne? Mhm. Dabei ging es eher darum, dass ich jemanden kontrollieren kann. Das sollte jetzt keine Finishing-Position sein, sondern einfach nur erklären, was ist das eigentlich. Ne? Und die Guillotine, wenn ich sie aus dem Stand greife, geht ganz gut und gerne auch mal so auf den Kehlkopf. Ne? Das tut dann weh ein bisschen, ist unangenehm. Man kann sich jetzt auch so ein bisschen quetschen, aber dann ist es eher so, als ob man eine längere Zeit quasi so ein bisschen so eine Halsentzündung hat. Das ist so unangenehm, aber es passiert ja nicht viel. Aber er dachte dann auch so, oh, ne, wenn ich dem den Kehlkopf reinhaue, ne, dann, oh, dann kann ich doch in den Knast gehen. Also es war so eine ganz konkrete Sorge von, ich bekomme Strafe dafür, wenn ich physisch gewisse Dinge mache. Und diese beiden Dinge neigen dazu, Leute irgendwie sehr nervös, um das Thema Gewalt zu machen. Also Konsequenz, Strafe und zum anderen eben dieses, ab wann mache ich das denn jetzt eigentlich? Mhm. Und ich glaube, dass es da einmal wichtig ist zu verstehen, dass ich glaube, dass Leute da ganz gerne so eine Rechtfertigung führen. Also ab dem Zeitpunkt bin ich hundertprozentig gerechtfertigt, Gewalt anzuwenden.
Okay. Ja. Aber ich muss dazu sagen, wir werden jetzt hier keine Rechtsberatung machen. Ne? Wer da irgendwie was wissen möchte, kann sich gerne an einen Rechtsanwalt wenden, beziehungsweise kann sich gerne das Buch kaufen vom Alex Beyer, ne? Oder den Alex Beyer buchen für Seminare. Das soll jetzt hier keine Rechtsberatung werden, sondern wir wollen das Ganze mal so ein bisschen aus unserer Sicht dann erläutern. Ganz wichtig, ich würde gerne das Thema ergänzen, mit psychischer Gewalt geht der physischen Gewalt voraus. Ne? Wenn wir gerade so im Thema sind, Territorialdominanz, und wir sagen jetzt mal, wir haben das typische Täterinterview, da haben wir auch mal eine Folge zu gemacht, wo der Täter letztendlich austestet, wie weit kann er gehen, ja, wann bekommt er eine körperliche oder verbale Abgrenzung, dass er merkt, okay, die potenzielle Zielperson, andere würden jetzt Opfer sagen, ist doch kein leichtes Ziel, ist doch keine gute Idee, da an der Stelle weiterzumachen. Das passt ja auch zu unserem Thema. Und letztendlich versuche natürlich diese Personen euch auch auszutesten, gerade bei Territorialdominanz, wo am Anfang halt natürlich gerne im Rahmen dieses ganzen Monkey-Dance-Geschisse, ja, dass sie dann erstmal anfangen zu beleidigen, ja, was ja dann auch darum geht, die andere Person herabzusetzen, die dann aber auch möglicherweise zu provozieren, in der Hoffnung, dass man dann als verteidigende Person auch anfängt zu beleidigen, sagt dann vielleicht ein, zwei falsche Sätze, wo die andere Person, die unbedingt eine Legitimierung braucht, um dass sie euch schlägt, weil manchmal gibt es noch so Täter, die haben noch so eine letzte Impulskontrolle, und das heißt, die wollen eigentlich nur, dass man sie anfasst oder dass man ihnen eine Beleidigung an den Kopf wirft, damit sie sagen, so, jetzt habe ich einen Grund, ihm auf die Schnauze zu hauen. Ja, ist aus Tätersicht teilweise auch so. Und da ist natürlich dann wirklich dieses Ding, das ist das, was ich eben meinte, wo dann oftmals diese psychische Gewalt halt einfach der physischen vorausgeht. Ja, dass jetzt jemand direkt anfängt zu schlagen, ohne dass ein Wortwechsel stattgefunden hat, ohne dass jetzt jemand irgendwas gesagt hat, ja, im Rahmen der Territorialdominanz, kann vorkommen, aber ich glaube, in den meisten Fällen geht, wenn man sich vorab noch nicht kennt, oftmals Kommunikation voraus. Mhm. Ja, das meinte ich.
Ich glaube, zu der gesamten Frage der Rechtfertigung, weil, wie Dom vorhin halt schon gesagt hat, es geht dabei nicht um eine rechtliche Rechtfertigung, weil das ist relativ abstrakt lösbar, sondern es geht jetzt eher so um ein um dieses Gefühl von wegen, ab wann darf ich denn, ab wann sollte ich denn, so dieser Gedanke. Und auch vielleicht für Leute, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben oder eben vielleicht auch noch gar nicht und sich überhaupt fragen so, will ich das überhaupt so in mein Leben reinlassen? Das ist ja auch irgendwie ein Thema, Gewalt, das ist nicht unbedingt sexy vielleicht oder vielleicht etwas, wo ich selber mich gar nicht drin sehe. Das Problem, was ich generell vorab dabei habe, ist, das war früher für mich in Ethikvorlesungen immer ein Thema, dass ich gemerkt habe, dass oftmals ethische Systeme so ein bisschen versucht haben, da irgendwas Abstraktes so schön oder so eine sehr moralische, eine Entscheidung oder ein System für Entscheidungen zu schaffen, was dann moralische Zurechnungsfähigkeit oder Verantwortung irgendwie genommen hat. Das heißt, im Endeffekt ging es darum, dass man halt ein System geschaffen hat, auf das man sich berufen konnte in seinen moralischen Entscheidungen. Und genau das ist in meinen Augen aber genau der kritische Punkt an der ganzen Geschichte, dass man als moralischer Akteur selber entscheiden muss und das eine super persönliche Entscheidungsfindung ist, ab wann man sich selber in einer Situation sieht, wo man sagt, man fühlt sich gezwungen zu handeln. Und deswegen möchte ich halt nicht so ein generelles Ding schaffen von, hey, oder möchten wir beide hier, glaube ich, nicht, aber so von wegen, hey, die haben da gesagt, das ist so und so und so, deswegen ist es jetzt irgendwie gerechtfertigt oder eben nicht. Sondern es geht darum, so ein paar Anhaltspunkte und ein paar Anregungen zu geben. Ja. Und wenn man erstmal sich anschaut, welche Art von Gewalt droht mir, und das waren jetzt so diese sechs Punkte, die Dom vorhin auch so vorgelesen hat, da geht es ja darum, das sind ja erstmal viele Punkte, die an der Oberfläche unterschiedlich wirken. Was diese 6 Punkte alle eint, ist, dass sie alle die Integrität einer Person verletzen in unterschiedlicher Form. Das heißt, sei es physisch, das heißt, ich kann einen Körper traumatisch, ich kann ihn schlagen, ich kann ihn würgen, ich kann eine Menge mit so einem Körper machen. Sei es psychisch, das heißt, eine potenziell anhaltende Belastung einer Person. Oder sei es halt eben sowohl da auch wieder psychisch als auch irgendwie strukturell, wirtschaftlich, auch immer. Ich baue halt irgendwie einen Druck auf, der abstrakt ist, der die Person dazu zwingt, etwas zu tun, was nicht in ihrem Interesse ist. Und das sind so Dinge, die einfach eine Person in ihrer eigenen Integrität irgendwie angreifen. Das heißt, selbst wenn ich eine Person anschreie und die Person deswegen irgendwas tut, was sie eigentlich nicht unbedingt möchte, das ist ein Punkt, wo ich sage, ist diese Person dann wirklich jetzt gerade in freien Stücken zu dieser Entscheidung gekommen oder habe ich sie dazu genötigt? Sobald das stattfindet, sehe ich da irgendwie Gewalt schon bei drin. Jetzt ist halt die Frage, okay, ab wann ist die physisch gewaltsame Abgrenzung denn überhaupt okay? Und da ist halt die Antwort, wie vorhin schon angeteasert, ey, ganz ehrlich, erstens absolut eure persönliche Sache und zweitens, man muss dabei auch verstehen, dass physische Gewalt niemals irgendwie gerechtfertigt ist. Weil sobald ich anfange zu sagen, okay, das Ding hier, das ist jetzt eine gerechtfertigte Geschichte, dann nehme ich dabei irgendwie raus, was Gewalt eigentlich irgendwo ist. Weil auch in dem Moment, in dem ich mich quasi erwehre, verletze ich die Integrität der Person, die mir gegenübersteht. Das heißt, zu sagen, oh, das war jetzt gerechtfertigt, ist, finde ich eine sehr, sehr tricky Geschichte. Ich finde es da, was ist schön, aber angemessener von notwendig, als von gerechtfertigt zu sprechen. Mhm. Weil man dann sagen kann, in dem Moment, in dem eine andere Person gerade physisch eure Integrität verletzt, ist das ein übergriffiges Verhalten. Das ist eine Sache, wo man nicht mehr über eine Grenzverletzung spricht, also wo jemand vielleicht, das habe ich auch damals gelernt, das fand ich sehr interessant, dass es da zwei unterschiedliche Arten von Menschen gibt, die Leute, die sagen, hey, man kann doch alles mal fragen und wenn Nein gesagt wird, ist doch okay. Und die Leute, die sagen, es ist doch frech, dass er überhaupt gefragt hat. Das sind sehr unterschiedliche Arten und Weisen, okay, ein Problem zu betrachten. Also sag mal, du hast jetzt irgendwie ein Ferienhaus irgendwo, wo es richtig nett ist und ich frage dich so, hey, kann ich da mal irgendwie eine Woche unterkommen? Ich wollte ja eh mal in Urlaub. Und dann entweder sagst du so, nee, das ist jetzt gerade irgendwie nicht so geil, die Geschichte, weiß nicht, aber ne, so no hard feelings. Und ich sage dann so, alles gut, dann habe ich ja auch nichts falsch gemacht in dem Sinne. Aber es gibt Leute, die halt sagen, nee, die Tatsache, dass du gefragt hast, ist irgendwie anmaßend. Und deswegen habe ich jetzt das Gefühl, ich muss mich hier jetzt rechtfertigen und das ist auch schon irgendwie kacke gewesen.
Aber kommt das nicht ein bisschen darauf an, welchen Stand man bei dem anderen hat?
Naja, also es geht eher darum, dass...
Also wenn der andere jetzt auch ein Ferienhaus hat, ja, und ich sag so, okay, der spielt in meiner Liga und wenn der jetzt auf die Idee kommt, will mal in mein Ferienhaus rein, dann frage ich ihn irgendwann mal, ob ich in seins sein kann. Nur wenn jetzt irgendeiner kommt, der kein Ferienhaus hat und ich vielleicht auch bei der Person denke, oh mein Gott, die Person ist vielleicht unzuverlässig etc., kriege ich den überhaupt jemals wieder aus dem Ferienhaus raus, ja, da denkt man vielleicht dann so, das ist ja unverschämt, dass der überhaupt gefragt hat. Weißt du, was ich meine?
Aber dann mach's ruhig konkreter, dann so von wegen, ne, du wohnst ja auch in Köln und ein loser Bekannter, der irgendwo in Berlin wohnt, fragt dich, ob er bei dir unterkommen kann. So, der ist gerade für ein Wochenende hier, wollte sich die Stadt ein bisschen angucken, ist hier vielleicht irgendwie, hat hier irgendwas geschäftlich an einem Tag zu tun und wollte sich die Stadt angucken, ob er bei dir unterkommen kann. Dann kannst du halt entweder sagen, sagen wir mal von wegen so, ja, habe ich jetzt nicht so Bock drauf, ich kenne dich ja jetzt auch gar nicht so gut, wie auch immer, und dann ist das Ganze gegessen. Oder du fühlst dich jetzt genötigt, da zu antworten und deswegen finde ich das schon irgendwie so unangenehm, dass ich dann irgendwie mich genötigt fühle, ja zu sagen.
Okay.
Da gibt es einfach sehr unterschiedliche Arten und Weisen, auf diese Sache zu reagieren. Und das wäre ja quasi eine Grenzverletzung. Also wenn jemand etwas fragt und du sagst dann so, boah, ich finde das jetzt eigentlich schon total kacke, dass du überhaupt fragst, das ist eine Grenzverletzung. Mhm. Aber diese Person hat nicht die Absicht gehabt, dich jetzt irgendwie übergriffig zu behandeln oder dich irgendwie in irgendeiner Form irgendwie zu unterwerfen oder sowas. Das war nicht das Ziel der Person, dich dazu nötigen. Das heißt, das wäre jetzt eine Grenzverletzung, die kann ja schon früher stattfinden, das muss gar keine böse Absicht sein. Der Moment, wo jemand einen Übergriff anfängt, also wo es darum geht, dass mit der Intention die andere Person in ihrer Integrität zu verletzen, da verändert sich das gesamte Bild der Situation sehr stark. Das heißt, als Beispiel für Grenzverletzung in sexualisierter Gewalt in dem Kontext ist es halt so, dass du sagen kannst, gut, ich habe jemanden vielleicht jetzt gerade geküsst und dann merke ich so, oh, warte mal, das war gar nicht, also wie man es feiern oder so, ich habe die Person geküsst und merke so, oh nee, das war jetzt gerade gar nicht so der Plan für den Abend und dann merke ich so, okay, das war gerade eine Grenzverletzung, habe ich gar nicht böse gemeint, ich kann mich entschuldigen, man kann drüber sprechen, wie auch immer, dann hat sich das optimalerweise. Wenn ich jetzt aber sage, und ich eventuell sogar einen Kick daraus bekomme, dass ich etwas gegen den Willen einer anderen Person mache, dann ist das ja eine ganz andere eine ganz andere Hausnummer.
Ja.
So, und in dem Bereich muss man jetzt halt sagen, okay, jemand hat sich rausgesucht, jemand anderen also übergriffig zu behandeln. In dem Moment, wenn ich jetzt quasi sage, gerade wenn es auch um physische Gewalt geht oder um sexualisierte Gewalt, ist ja egal in dem Kontext, aber ich übe jetzt physische Gewalt aus, um diese Übergriffigkeit wieder zurück in ein Gleichgewicht zu bringen. Also noch nicht mal im Sinne von, jetzt muss hier irgendwie gerecht werden, was gerade passiert ist, sondern ich kann einmal absichern, dass es nicht weiter stattfindet, und zum anderen, ich kann auch irgendwie im Zweifelsfall so eine Art Grenze nochmal setzen, selbst wenn es jetzt, also ich habe ganz klar auch so ein, es hat ja auch eine gewisse abschreckende Wirkung in dem Kontext. Aber in dem Moment, in dem ich sage, okay, ich bin hier so gerade in meinem Raum irgendwie verletzt worden, das muss jetzt wieder hergestellt werden, dann heißt es nicht, dass es unbedingt gerechtfertigt ist, weil es ist wieder eine super, super, super persönliche Interpretation, sondern es geht in meinen Augen viel mehr darum,
dass es notwendig ist.
Es war gerade notwendig, ja. Weil stell dir mal vor, da klatscht jemand ein, du bleibst da stehen, bist so, aber, ne? Und dann ist die Frage, was passiert dann? Das heißt, es geht eher darum, dass ich vielleicht eine stärkere Grenzüberschreitung oder einen stärkeren Übergriff vereideln kann. So, und das ist halt dann der Punkt. Nur in dem Moment muss man sich auch dessen bewusst sein, man wiegt da sein eigenes Wohlergehen über das der anderen Person. Das heißt, das ist eine Entscheidung, die man dann trotzdem wirklich selber trifft. Das heißt, man kann nicht darüber sprechen, hey, dass ich den weggeklatscht habe, war voll die coole Aktion. Alle sagen das, so nach dem Motto. Sondern es geht halt darum, ich habe das entschieden, weil ich diese Abgrenzung vornehme, und dann ist das meine persönliche Entscheidung, mit der ich dann auch leben muss.
Ja.
Das ist das, wo wir hier am meisten mit arbeiten, mit genau diesem Punkt. Also gezieltem Übergriff und dann quasi, ich setze einen Impuls gegen und versuche diesen Übergriff quasi im Fortschreiten irgendwie zu vereiteln. Aber es geht eben nicht darum, dass man hier irgendwas einmal recht, natürlich nicht, aber irgendwie auch zweitens, es gibt da keine richtige oder falsche Form der Gewalt. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, die man da verstehen muss. Und es gibt auch keine sexy Form von Gewalt. Also erstens, sieht normalerweise alles ziemlich kacke aus, weil gerade so unkoordiniert, wie es unter sehr viel Adrenalin läuft, ist es halt auch nicht so wirklich schick, sage ich mal. Es ist nicht so choreografiert, wie man es irgendwie sonst sieht. Und zum Zweiten, ist im Zweifelsfall geht halt jemand runter, ne? Oder es verletzt sich jemand, und es ist halt eine Sache, die man kann nicht als der Gute aus einer Situation rausgehen. Man kann nur sagen, okay, ich habe hier einen Übergriff unterbunden und deswegen ist das für mich eine notwendige Aktion gewesen, aber gut ist es deswegen in meinen Augen trotzdem nicht.
Ich vermisse die Zeiten des Goshin-Jitsu, wo man einfach nur so trainiert hat, dass man quasi erstmal reaktiv ist und dann aktiv wird. So nach dem Motto, ich bekomme eine Ohrfeige, mache ich einen schönen Karate-Unterarmblock von innen nach außen und jetzt bin ich legitimiert, ihm einen Handballenstoß, einen Fauststoß, ne, einen Oizuki auf die Brust zu geben oder ins Gesicht.
Ja, dann merkst du, wo diese Mentalität herkommt, ne?
Ja, ja, absolut.
Also ich meine, das haben wir auch immer wieder bei Kunden so fragen, so, aber wann, ne? Das
ja, ist ja, genau, aber das ist genau der Punkt, weil, ganz ehrlich, und dann zeige ich den Leuten so, wie man eine Ohrfeige schlägt, ja, und dann schlagen die richtig harte Ohrfeigen, richtig schnell. Und dann sagst du denen so, und geht ihr jetzt davon aus, dass die Person, die euch angreift, extra langsamer schlägt, damit ihr euren Unterarmblock von innen nach außen machen könnt? Und dann siehst du einfach nur noch so erstaunte Gesichter und dann so, oh Kacke, so ein Schlag ist ja verdammt schnell, ne? Eine Viertelsekunde, wenn die Person ein bisschen gut ist, und dann ist das Ding drin. Und wenn ich dann nicht auf Sendung bin, habe ich echt ein Problem. So, und dann ist ja immer die Frage, wann fange ich denn an? Wann ist es denn jetzt gerechtfertigt? Wann fange ich mich denn jetzt an zu wehren? Ja, ich meine, Die Frage ist halt, deshalb, wir haben das jetzt die Tage, oder ich habe das jetzt im Personal Training ganz, ganz oft gehabt, dass wir wirklich im Rahmen des Kommunikationstrainings, dieses Anquatschspiels oder so, dass ich dann die Person wirklich so gestellt habe, dass die Person wirklich Stress bekam und sich jetzt gefragt hat, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, genau dieses Ding. Ja, was mache ich denn jetzt? Gut, wir waren jetzt natürlich im Bereich der körperlichen Gewalt, so sagen wir, ich habe dann Territorialdominanz gemacht, oder ich habe dann so dieses Anquatschspiel gemacht nach dem Motto, ja, ich bagger jetzt die Frau oder die Person halt an, und ich fasse natürlich keine Kundin und keinen Kunden jetzt irgendwie unsittlich an, ja. Aber alleine dieses Nachhaken, dieses weiter auf die Person zugehen und sie einfach so zu bedrängen, einfach nur mit seiner körperlichen Präsenz, dass die Person sagt, ja, was mache ich denn jetzt? Ne? Verdammte Axt, er hat mich jetzt schon 33 Mal beleidigt, er hat mir jetzt schon zweimal die Hände weggeschlagen, ich müsste jetzt langsam mal was machen. Ja, und da bin ich natürlich an dem Punkt, wo ich sage, okay, überleg dir, in welcher Situation du gerade bist, ja, kannst du einschätzen, ob es jetzt schlimmer wird? Und wenn du der Meinung bist, ja, ich glaube, das wird jetzt hier schlimmer für mich, dann musst du irgendwas machen. Ja. So, und genau das ist das Ding. Und das ist aber das Teil, was wir euch, und ich weiß ganz genau, das ist auch das, was der Jan eben so schön gesagt hat. Die Leute kommen hier zu uns und dann erwarten die, einfach, oder was heißt erwarten, das klingt ja so zufordernd, aber die haben die Hoffnung, wir würden ihnen einfach sagen können, 1 und 1 ist 2, ja, 2 plus 2 ist 4 und so geht's halt immer weiter und man denkt so, ah super, man hat ja klare, deutliche Lösungen, so wie beim Goshin Jitsu früher, okay, der gibt mir einen Schwinger und ich mache meinen Unterarmblock und jetzt bin ich legitimiert, mich zu verteidigen. Und aber was ist denn im Vorfeld passiert, bevor der Typ überhaupt den Schwinger gegeben hat? Ja. Und was ist, wenn ich 30 Kilo leichter bin und mir gibt jemand einen harten Schwinger und ich versuche da mit meinem Unterarmblock rumzustochen? Ja. So, und genau darum wollten wir uns heute einfach mal so ein bisschen drum kümmern. Ja. Die Überlegung, und ich finde das auch gut, den Einwand von dir, dass uns auch klar ist, dass wir hier keine Menschen irgendwie irgendwelche Gewaltromantik einpflanzen wollen und wollen das Ganze irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, so als was Cooles darstellen, hier irgendeine Gewaltromantik verkaufen. Natürlich ist es nie schön, ja, aber manchmal müssen Dinge einfach gemacht werden, ja. Ich habe ja immer mein Fäkalbeispiel, wenn ich auf dem Klo sitze, muss ich mir ab einem gewissen Moment den Hintern abputzen, sonst habe ich nachher ein hygienisches und nachher ein gesundheitliches Problem. Und natürlich ist das nicht schön, ja, mit dem Klopapier sich den Arsch abzuwischen, aber es muss in dem Augenblick sein, ja. Und für mich ist das, ja, es ist jetzt sehr platt ausgedrückt, aber um das jetzt einfach mal herunterzubrechen, genau das ist für mich der Punkt, ja. Die Sache ist jetzt so, ich muss jetzt was machen und dann mache ich das, ich ziehe das durch, danach wasche ich mir die Hände, ja. Und dann ist die Sache hoffentlich auch wieder vergessen. Natürlich ist es dann nicht ganz so einfach, ne? Je nachdem, was man mit der Person gemacht hat. Und da ist natürlich auch immer dieses Ding, was ich immer sehe, wenn dann manche Personen sich hinter dem Thema verstecken, ja, ich setze irgendwelche Waffen ein, um mich zu verteidigen. Weil sich dann in dem Augenblick so von ihrem Ego her stärker fühlen. Und dann denke ich mir so, ja, jetzt stehst du da auf einmal da mit deinem kleinen Schweizer Taschenmesser, ja, und jetzt willst du dem Typen das Ding ins Auge rammen. Oder mit deinem Schlüssel.
Ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute den Eindruck haben, dass Waffen... Ich glaube, die meisten Leute greifen da quasi auf den psychologischen Effekt von Waffen zurück. Also das Ding von, wenn du so einen Teleskop-Schlagstock ausfährst, ne, das macht auch ein geiles Geräusch. Das hat so einen gewissen, man kackt sich in die Hosen-Moment, weil man merkt einfach nur so, okay, da ist gerade das gesamte Gleichgewicht der Situation etwas in die andere Richtung gekippt. Mhm. Oder auch wenn ich so ein Messer in der Hand halte, das sieht halt einfach nochmal sehr anders aus. Und ich glaube, dass die meisten Leute sich darauf verlassen, dass das reicht. Ich finde halt, dass es immer... eine große Annahme. Vor allem, ich provoziere damit eventuell, dass mein Gegenüber das Ganze irgendwie erwidert, was auch nicht so richtig cool wäre. Aber ich glaube halt, dass das große Problem vom Thema, wann darf ich denn, ist, dass man verstehen muss, dass die meiste oder ein großer Teil dessen, was wir hier machen müssen, leider auch Präventivarbeit ist. Das heißt, nicht nur auch Awareness, sondern eben auch, wenn Gewalt kommt, oder wenn es zu einem Gewaltabtausch kommt, physischer Gewalt, wir reden jetzt nicht von psychischer Gewalt, physischer Gewalt, dann ist es wichtig, dass ich verstehe, dass auch Vorabmaßnahmen wichtig sind. Das heißt, zu warten, bis ich jetzt irgendwie gekloppt werde und dann irgendwas erwidern zu können, ist immer ein bisschen tricky. Also es geht immer darum, wen habt ihr vor euch, ne? Wie schätzt die Situation ein? Man kann natürlich überrascht werden, aber es ist wichtig zu verstehen, dass wenn man nicht die Bereitschaft hat, den ersten Schlag abzusetzen, dann wird man vom ersten Schlag einfach überrumpelt und dann hat man ein Problem. Also wenn man schon mal quasi so auf seinem hinteren Bein erwischt wird, dann wird so eine, ich sag mal, systematische Erwehrung, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr kompliziert. Wenn man diese Bereitschaft mitbringt, ist das deutlich leichter, glaube ich, sich dann auf das Level meines Gegenübers hoch zu eskalieren. Das kann aber auch von ganz vielen Faktoren abhängen. Ne? Also wenn ich gerade einfach einen super geilen Abend hatte, ist es schwerer, vielleicht hoch zu eskalieren, als wenn ich gerade eh schon so ein bisschen angespannt bin. Da kann es ganz unterschiedliche Faktoren geben, die dazu beitragen. Aber es ist halt ganz wichtig zu verstehen, dass auch sowas eine Rolle spielt. Also wenn man sich dann irgendwie, wenn man das Gefühl hat, dass es immer so clean cut ist, so von wegen, okay, ich werde immer zuerst gehauen, dann mache ich das, dann mache ich das. Das ist das Problem, was man erstens bei allen Simulationen, versuchen wir das auch irgendwie so ein bisschen mit reinzubringen, aber vor allem auch, wenn man es draußen sieht, es ist nie wirklich klar. Es wird immer schön ran eskaliert und dann knallt es irgendwann relativ plötzlich. Und wann genau dieser Punkt kommt, ist super schwierig abzuschätzen. Deswegen, wenn ich da um meine eigene Unversehrtheit bangen muss, da ist halt der Punkt, wo ich dann sollte ich diese Entscheidung für mich fällen können. Und das ist etwas, was man für sich persönlich tun muss. Das können wir halt leider nicht so wirklich abnehmen. Wir können nur raten, ab wann es halt in unseren Augen, ich sag mal, notwendig ist. Aber wenn man das Ganze herausfordern möchte, wie gesagt, ich bin die letzte Person, die sagt, boah, mach's nicht. Ich würde nur halt gucken, dass ich mich lieber auf die sichere Seite stelle, als auf die in dem Kontext dann vielleicht ethisch korrekte.
Ja. Du meintest ja eben das Ding, viele Leute ziehen dann gerne, also nicht viele, das ist ja so verallgemeinert. Also es gibt manchmal Menschen, die ziehen halt gerne irgendeine Waffe, sei es auch nur ein Pfefferspray, um halt wieder das Ungleichgewicht so ein bisschen auszugleichen. Ne? Wobei ich dann aber auch wiederum der Meinung bin, dass man das auch nur tun sollte, wenn man wirklich auch dazu bereit ist, das dann einzusetzen.
Genau.
Ja, also man muss in allem, was ihr dann da tut, müsst ihr authentisch sein. Und es muss wirklich so wirken wie, oh fuck, ich glaube, das war jetzt keine gute Idee, sich mit dieser Person anzulegen, ja. So, und wenn ihr jetzt eine Waffe zieht, dann müsst ihr auch bereit sein, das Ding einzusetzen und das muss authentisch auch rüberkommen. Und wenn die andere Person ein bisschen gewalterfahrener ist, ja, das hatten ja manchmal letztes Mal immer das Beispiel mit dem Blinden, dem Einäugigen und dem Zweiäugigen, ja. So, und ihr seid jetzt womöglich der Einäugige, ja, und die andere Person kann aber zwei Augen, ja, in dem Situation. Dann, und die merkt, dass ihr gar nicht auf dem einen Auge seht, könnt, dann habt ihr nachher ein Problem. Und wenn die andere Person merkt, ihr seid gar nicht dazu bereit, diese Waffe einzusetzen oder ihr seid gar nicht grundsätzlich dazu bereit, euch zu verteidigen, ja, dann wird das echt schwer für euch. Dann zerbröselt der Keks der Hoffnung, ja, und dann habt ihr echt ein Problem. So, und für mich ist dann halt, oder auch für Jan und für unser ganzes Team, ist halt auch dann eine Form von Prävention, ist halt auch, dass man sich eine gewisse körperliche Fitness aneignet. Ja, das heißt jetzt nicht, dass man jetzt anfangen muss, wie Markus Rühl, sich da irgendwelchen Stoff reinzuballern. Ja, dass man wirklich in ein gutes Selbstverteidigungstraining geht, wo man wirklich vielen Reizen ausgesetzt wird, wo man aber auch die Möglichkeit hat, in einem sportlichen Kontext, wenn man das dann möchte, Sparring zu machen. Ja, weil das ja letztendlich auch ein Reiz ist, auch über sich selber kennenzulernen, zu wissen, ah, okay, so fühlt sich das an, wenn ich geschlagen werde, etc. Ja, so, und wenn ihr das über einen gewissen Zeit lang macht und ihr werdet fitter, ihr werdet einfach wehrfähiger, ja, ihr wisst auch, was es bedeutet, wenn ihr mit Personen trainiert, die 20, 30 Kilo schwerer sind, und ihr kriegt die trotzdem irgendwie bearbeitet. So, und jetzt kommen die auf einmal in echt in so eine Situation, wo es knallen könnte, ja. Das dann wäre, in meinen Augen ist es dann halt auch sehr präventiv wirksam, dass wenn ihr dann eine gewisse Fitness und Wehrfähigkeit ausdrückt, ja, und ich rede jetzt nicht davon, dass ihr mit irgendwelchen peinlichen Kraft-Mager-T-Shirts rumlauft, wo drauf steht, we do bad things to bad people, ja. So, kann man machen, Gottes Willen, ja, aber das ist halt so Jahre 2010-Style. So, nur wenn ihr damit so einem Ding rumläuft, ja, und die Person denkt sich so, was soll das denn jetzt, ja, so, aber wenn ihr das nicht verkörpert, also wenn ihr das nicht authentisch rüberbekommt, lasst solche Sachen sein, ja, und vor allem lasst eure Waffen zu Hause, wenn ihr damit noch nie trainiert habt, so, und jetzt ist die große Frage aber, ja, wann geht es denn letztendlich wirklich los, so, und das ist, ich finde, diese Frage in einem, ja, Audio-Podcast zu beantworten, ist eigentlich auch ein bisschen schwierig, weil wir es eigentlich nur komplett vertheoretisieren können, denn die Sache ist ja auch die, und da vielleicht können wir da jetzt auch noch ein bisschen drauf eingehen, ist ja auch, mit wem habe ich es zu tun, wer bin ich, ja, und wie gehen die ganzen Beteiligten eigentlich mit dem Thema Gewalt um und was empfinden die anderen denn auch als Gewalt, die jetzt daran beteiligt sind, was empfindest du als Gewalt, beziehungsweise Gewalt empfinden und dann aber auch, wie gehe ich damit um? Was, ab welchem Grad von Gewalt ist es für mich selber schlimm? Wie lange ist es handelbar? Ich will jetzt nicht die Frage sagen, so wie verroht bist du, ja, dass du so, oder sagen wir es eher nett, wie desensibilisiert bist du mit dem Thema? Und an welchem Punkt? Und dieses Empfinden, ja, oh Gott, wie gesagt, es gibt Menschen, die sind total gut sozialisiert, da sagst du einmal das böse F-Wort, die sind so komplett eingefroren und andere Leute sind halt total stumpf, weil sie die ganze Zeit sich in ihrem sozialen Umfeld die ganze Zeit mit Hure, du Fotze, was weiß ich, ansprechen, dass wenn einer sagt, du Hure, du Fotze, dass die gar nicht so irritiert sind, wenn sie das auf einmal hören, ja, und das ist halt auch, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, so, und jetzt steht ihr auf einmal vor einer Person, mit der ihr Stress bekommt und jetzt ist die Frage, wie gut kennst du dich da draußen eigentlich? Ja, wo sind so deine persönlichen Grenzen? Wo ist so dein Punkt, wo du sagst, oh mein Gott, das sind jetzt die Sachen, die können mich vielleicht sogar hart triggern und auch noch lähmen in meiner Handlungsfähigkeit. Und solche Sachen findet man letztendlich nur über ein gutes Selbstverteidigungstraining raus, das man letztendlich am besten vor Ort macht. Ne? Siehst du wahrscheinlich genauso.
Ja, ich denke, dass es teilweise gar nicht so wichtig dafür ist, also ist es generell für euer Bewusstsein wichtig zu wissen, wo da eure Grenzen sind. Für wann muss ich selber gewaltbereit sein oder was heißt gewaltbereit sein? Wann sollte ich es abrufen können, physische Gewalt? Ist, glaube ich, das weniger eine Frage, weil da geht es in meinen Augen viel mehr darum, bis wo ist es noch aufschiebbar und ab wo ist es auf gar keinen Fall, also ich will nicht sagen alternativlos, ihr könnt euch auch zusammentreten lassen, aber ab wo wird es halt irgendwie notwendig? Und ich glaube, da ist halt einfach der Punkt zu verstehen, habe ich gerade jemanden, der bellt, oder geht es da wirklich gerade darum, dass es knallen könnte? Und das ist eine Sache, die ein Bauchgefühl irgendwann bieten kann, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und wenn man auch ein bisschen versteht, wie Übergriffe eigentlich funktionieren. Weil egal welcher Form, normalerweise geht es darum, dass, Übergriffe funktionieren normalerweise immer aus so einer Machtstruktur heraus. Hm. Das heißt, ob es jetzt sowas wie strukturelle Gewalt ist, ne, da reden wir jetzt so ganz abstrakt darüber, dass es halt irgendwie einen Staat gibt und dann gibt es diese, ne, und das ist alles sehr, sehr abstrakt. Ob wir bei wirtschaftlicher Gewalt, das ist wieder dasselbe Prinzip. Und bei sexueller und physischer Gewalt oder sexualisierter und physischer Gewalt ist es halt eher die Frage, da wird oft von Menschen versucht, etwas wiederherzustellen, was ihnen fehlt. Das ist so, wie ich es am besten erklären würde. Das heißt, man hat viel eher so ein, ich weiß, wir haben da auch irgendwann mal ein Modell für kennengelernt, quasi irgendwie, dass gerade Jugendgewalt wie ganz stark auch so an ein Gefühl der Minderwertigkeit gekoppelt wäre. Und das finde ich ist immer so eine total überzogene Art und Weise es darzustellen, weil damit interpretiert man schon wahnsinnig viel da rein. Aber was in meinen Augen schon irgendwie dabei durchgesetzt wird, ist so das Gefühl von Machtverlust. Weil ich glaube, einmal physische Gewalt kann eine Sache sein von, in ganz vielen anderen Bereichen meines Lebens erlebe ich kein Erlebnis der Eigenwirksamkeit. Ich weiß nicht, wie ich mich selber irgendwie entweder ausdrücken kann. Ich habe Probleme damit, irgendwie mich selber zu behaupten, in verbaler Konfrontation. Dazu habe ich irgendwie, fühle ich mich nicht wohl mit der Rolle, die ich gesellschaftlich irgendwie habe, wie auch immer. Und wie kann ich das wiederherstellen? Indem ich jemandem, der genau das verkörpert, was ich da vielleicht irgendwie, was mich da gerade irgendwie anstößt, wo ich gerade aneckt, wie auch immer, einfach zurecht dresche. Und dann habe ich in meinen Augen vielleicht wiederhergestellt, wo es gerade eigentlich herkommt. Ne? Und das Thema bei sexualisierter Gewalt ist halt auch, das hat mich auch schockiert, dass so mich damit irgendwie auch mehr zu beschäftigen. Aber wenn man rausfindet, was so Täter, die im Rahmen solcher Straftaten festgenommen wurden, danach eigentlich erzählen, warum sie sowas machen und was sie zu so einer Tat motiviert. Und neben dem sozialen Kontext, in dem es teilweise stattfindet, da reden wir jetzt teilweise über Gang-Initiationen oder so Geschichten, ist dann halt oft ein Thema wirklich viel mehr Macht als das Thema Lust. Das heißt, es geht viel häufiger darum, hey, entweder, ja, ich werde von Frauen gar nicht ernst genug genommen oder wie auch immer, ne? Das ist dann auch wieder so ein Thema, wo es dann nicht darum geht, so, hey, ich möchte unbedingt mit einer Frau irgendwie mich irgendwie beschäftigen, sondern es geht viel mehr darum, hey, ich kriege nicht das, was mir zusteht. Und das ist wieder eine Machtgeschichte. Und das ist in beiden Bereichen, man merkt halt immer so, ich habe nicht das, was mir eigentlich zusteht. Ich erlebe hier einen Machtverlust und das lebe ich jetzt an dieser Person hier aus, die jetzt Stellvertreter dafür ist, wo ich mich jetzt gerade irgendwie drüber emanzipieren möchte. Und da ist halt das Thema, wenn ich verstehe, wann sowas wirklich knallt oder wann sowas knallen kann. Und ich vielleicht auch merke, wann habe ich da jetzt irgendwie ein bisschen mit reingespielt, ne? Also gerade für auch so sexualisierte Gewalt werden halt auch oft Leute ausgesucht, die eh schon isoliert sind, also die entweder kein Umfeld haben oder man isoliert diese Menschen teilweise noch aktiv. Das heißt, das sind dann leichtere Ziele. Wenn ich da eh gerade schon mich in diesem Bereich befinde und ich kann irgendwann so ein bisschen abschätzen, okay, ich habe hier vielleicht so ein bisschen theoretischen Unterbau, ich verstehe ungefähr, welche Richtung das hier einschlagen kann und der Rest davon ist halt eine Mischung aus Menschenkenntnis und auch so ein bisschen einem Bauchgefühl, was man im Laufe der Zeit ausprägt. Aber wenn ich verstehe, okay, das hier ist gerade keine Rumgemucke mehr, sondern ihr könnt es gleich wirklich knallen, dann ist halt der Punkt erreicht, wo ich sagen kann, hey, hier geht es nicht mehr um Aufschieben, hier geht es nicht mehr um Interpretation, hier geht es nicht mehr darum, wo sind meine Grenzen, sondern jetzt ist ein universaler Punkt erreicht, wo ich sagen kann, entweder ich werde jetzt verdroschen oder ich lande einen Erstschlag. Das ist halt eine Sache und dann wird es halt auch chaotisch. Weil vorher, das haben auch viele Leute, mit denen ich darüber spreche, diese Hemmung von, naja, wenn ich jetzt aber den ersten Schlag absetze, dann ist es ja auf jeden Fall eine Prügelei. Ne, so von wegen, hey, vielleicht werde ich sonst ja noch so rauskommen, aber wenn ich das mache, dann ist das so der Point of No Return, danach geht es nicht mehr zurück. Und ja, dessen muss man sich auch bewusst sein. Deswegen, ich persönlich bin Fan davon, zögert es heraus bis zu einem Punkt, von dem ihr wisst, okay, so oder so, es wird gleich knallen und dann geht es darum, dass ihr den ersten absetzt. Und diese Routine ist eine Sache, die muss man üben, da muss man sich viel drüber unterhalten mit Leuten, die das auch vielleicht ein bisschen verstehen, da muss man vielleicht auch ein bisschen Erfahrung für haben, man muss sich da so ein bisschen auch auf der Matte mit auseinandersetzen, da kommen viele Sachen aufeinander, die dann irgendwann ein gutes Gefühl dafür geben, gutes Gespür.
Ja, aber oftmals ist es ja auch so, dass der Erstschlag ja eigentlich der gar nicht vermeintliche Erstschlag ist, sondern ist ja ganz viel im Vorfeld schon passiert. Ne? Wie gesagt, wir machen jetzt keine Rechtsberatung, kauft euch das Buch vom Alex Bayer oder bucht den. Aber der Punkt ist halt einfach der, wenn jetzt schon im Vorfeld vorausgegangen ist, dass die Person euch die ganze Zeit psychisch schon euch gegenüber gewalttätig war, euch beleidigt hat, euch Dinge angedroht hat und ihr damit rechnen müsst, dass ihr sagt, okay, da kommen jetzt gerade so viele Faktoren zusammen, jetzt hat die Person euch schon geschubst, hat euch noch die Hände weggeschlagen. Ja, wovon soll der jetzt noch ausgehen? Dass die Person euch jetzt gleich sagt, ha, verarscht, ich nehme dich jetzt mit nach Hause, mach dir die Bude sauber, koch für dich und sing dir noch ein gute Nachtlied.
Du hast den Test bestanden, du bist aufgenommen.
Genau, jetzt bist du mit in unserer, Studentenverbindung, ja. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Also von daher, und deswegen ist es halt unglaublich wichtig. Also man darf jetzt nicht davon ausgehen, also ich finde auch im Selbstverteidigungstraining, und dann wird es halt wieder ganz schwer, wie stellt man diese Simulationen dar, wenn man keine professionellen Schauspieler hat, wie kann man diese Situation so weit simulieren, dass für die eine Person auch ein bisschen anfängt zu kribbeln, meistens können wir das eigentlich nur in erster Linie, wenn wir als Trainer dann wirklich rangehen, ja, weil wenn du dann in der Situation, also ich finde es halt genauso schlimm, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man macht das noch wie früher beim Goshin Jitsu, der eine Person gibt eine Ohrfeige, die andere macht einen Unterarmblock, finde ich das genauso schlecht, wie wenn man jetzt im Combatives, ja, vor allem so, wenn man jetzt so gewisse andere spezielle Combative-Systeme halt sieht, wo dann die eine Person einfach nur sagt, ey du Arschloch, ne, komm doch her und man dann gar nicht die Deeskalation einbaut, sondern dass man dann direkt zack, patsch, in die Pratze reinschlägt, ja, dass das dann schon diese Initialzündung ist, dass man sagt, so jetzt muss ich verteidigen, der hat zu mir Arschloch gesagt, wo ich einfach denke, Leute, ja, der hat zu dir Arschloch gesagt, der hat dich herausgefordert, wenn du jetzt nicht dahin gehst, könntest du aus der Situation einfach rauskommen, ja, so, also wie gesagt, ich finde das eine Extrem vom Goshin Jitsu genauso schlimm wie das andere Extrem von den Combatives, ja, manchmal, nicht alle Combatives, aber bitte nicht falsch verstehen, so, und das finde ich dann echt problematisch. Deswegen ein vernünftiges Training, wo man wirklich darauf eingeht. Eigentlich habe ich mir letztens noch gedacht, man müsste eigentlich in jeder Stunde dieses Anquatschspiel machen. Nicht, dass man das jetzt stundenlang macht, aber dass man eigentlich sagt, so Leute, passt auf, wir machen, was weiß ich, einmal im Monat für alle Kunden machen wir ein kostenloses Basic-Seminar. Alle müssen daran teilnehmen, einmal, ja, ist in eurem Mitgliedsbeitrag mit drin. Dann macht ihr dieses Basic-Seminar mit. Wir haben einmal dieses Anquatschspiel durchgespielt und jetzt eigentlich in jeder Stunde alle Situationen, die wir machen, starten wir immer aus diesem Anquatschspiel heraus. Weißt du, was ich meine? Dass du im Grunde immer wieder dieses Distanzding hast, dass du halt auch immer lernst, so aus diesem Distanzgame, aus diesem Kommunikationsspiel heraus, auch dann ein richtiges Distanzmanagement lernst und dann einfach auch lernst, Dinge einfach zu verhindern. Ja, dass jemand deinen Rücken holen kann. Weißt du? So, ich habe da mal mit Mario Stapel drüber gesprochen. Ich meinte zu dem mal so, ja, hör mal, Mario, du mit deinem fünften Dan im Gracie Jiu-Jitsu, ja, und mit deiner ganzen Erfahrung. Ich habe manchmal so, ich brauche mal dein Feedback. Ich habe manchmal so echt Bauchschmerzen, wenn wir zum Beispiel, man macht das ja schon mal, ja, dass man vielleicht schon mal eine Technik so im Krav Maga, vor allem aus so einer absoluten Endposition heraus trainierst, wo eigentlich heißt, so jetzt wirst du eigentlich geworfen oder eigentlich bist du jetzt schon so gut wie ausgeschoked, ja. Und sagen wir mal, man nimmt jetzt wirklich die Backmount und dann noch so ein Rear Naked Choke, ja. So, und man startet auch in der Position und die andere Person zieht auch schon so ein bisschen zu und dann sagt man so, jetzt befreie dich daraus, ja. Meinst du, ich habe da echt Probleme mit, weil ich mir immer so denke, wie soll die Person das dann noch schaffen, ja? Natürlich gibt's da Möglichkeiten, aber ich finde das sehr, sehr schwer. Und dann meint er so, ja Dominik, deine Bedenken sind berechtigt, weil man muss ja mal die Frage stellen, wenn eine Person es in diese Position reingekommen ist, und er meint jetzt, das ist jetzt kein Victim Blaming, meint er zu mir, aber wenn die in diese Position reingekommen ist, das heißt, das Stand-Up-Game vergeigt, Fluchtmöglichkeiten hat nicht geklappt, Deeskalation hat nicht funktioniert, die Person fängt sich an, mit mir körperlich auseinanderzusetzen, holt jetzt auch noch meinen Rücken, bringt mich jetzt auch noch zu Boden, ja, hat jetzt meinen Rücken erobert und geht jetzt in den Rear Naked Choke. Er meinte auch so, also so eine Person, die an diesen Punkt gekommen ist, ja, auch in einer Straßensituation, wird es wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit dann auch nicht aus dem Rear Naked Choke rausschaffen. Weil einfach die fehlende Kompetenz, die körperliche, fehlt. Ja, so. Und deswegen habe ich mir echt gedacht, eigentlich müsste man dieses Kommunikationsspiel im Grunde immer machen. Jetzt nicht, dass das die Leute die ganze Zeit nervt, ja, und man macht das die ganze Zeit, aber man sagt, komm, wir machen das jetzt mal aus diesem Kommunikationsspiel raus. Wir haben Phase 1, 2 und 3. Wir fangen jetzt direkt mal mit Phase 2 an. Dann wissen alle, was Phase 2 ist. Man geht direkt in Phase 3 über, wo es körperlich wird. Und dass man dann direkt so diese Positionsarbeit mit drin hat, ne? Wäre eigentlich auch eine sinnvolle Sache. Ich mache es schon mal, ja, aber auch nicht immer. Ja, aber das wäre halt so ein schöner Punkt, wo die Leute halt auch so dieses Körperliche lernen können, so nach dem Motto, ah, jetzt sind wir jetzt schon an dem Punkt, oh, er hat jetzt schon das geschafft, oha, jetzt weiß ich ganz genau, wenn er jetzt noch einen Schritt weiter geht, dann liege ich auf dem Boden, okay, spätestens jetzt soll ich was machen, ja, und ich glaube, das wäre halt auch ganz sinnvoll, um den Leuten, ne, so einen mitzugeben, wann geht's denn überhaupt los, wann kann ich denn loslegen? Und vor allem, wenn die dann die Kompetenz haben und wissen, naja, wenn ich das und jenes jetzt nicht mache, passiert mir dies und das, dann haben sie wahrscheinlich auch ein besseres Gefühl, sich beim Erwehren, ja?
Ja, ich glaube auch, also ich denke, dass ein wichtiger Punkt ist, sich selber eine Art Grenze zu setzen, ab der man sagt, von hier aus würde ich jetzt so oder so handeln, weil mein Problem beim Unterrichten dieser Geschichten ist, man sieht das ja ganz gerne hier und da auch bei, ich sag mal, anderen Anbietern, dass dann so schon fast Skripte vorgeschrieben werden. Ne? So, es passiert das und das und das und dann landet ihr hier drin. Und jetzt für diese ganz, ganz unangenehme Situation gibt es jetzt diese Escape. Meine Erfahrung mit Konflikten draußen ist immer gewesen, dass es super unübersichtlich gewesen ist und dass das Problem auch oft ist, dass man die Informationslage, man ist immer im Nachteil gegenüber der Person, die gerade was eskaliert.
Ja.
Weil das ist so ein bisschen wie auch das, was Shahrir so zum Thema Ambush gesagt hat, von wegen, die andere Person sucht sich ja gerade aus, den Konflikt da zu haben. Das heißt, irgendwas gefällt der anderen Person in der Situation, wie sie gerade ist. Sei es einfach nur, dass die Person vielleicht mehrere Leute da hat, von denen man vielleicht auch nichts weiß. Die körperlichen Voraussetzungen der beiden Parteien. Aber irgendwie muss die Person sich ja wohl genug in dem Kontext fühlen, um zu sagen, ich eskaliere das jetzt. Das heißt, man ist eh schon mal irgendwie im Nachteil von da aus. Und ein anderes Thema, kann ich auch etliche Geschichten darüber erzählen, wo du halt merkst, okay, ich weiß gerade gar nicht genau, was sind die Konfliktparteien, was sind die Interessen der Konfliktparteien, was geht hier gerade ab und sind hier nur mein Gegenüber, die Person, die mich bedroht, und ich? Oder sind hier gerade vier Leute, von denen ich allen nicht weiß, ob die zusammengehören, wie auch immer. Also gerade beim Feiern auch immer eine super schwierige Geschichte. Oder auf einmal bricht einfach was direkt neben mir los. Das ist auch gerne, das ist mir letztens mal auf einem Konzert passiert, wo ich auch dachte, so, das habe ich auch noch nicht gesehen vorher, dass sich auf einem Konzert dann irgendwie mitten in der Längstes Arena haben sich da auf einmal irgendwie 20 Leute angefangen zu prügeln.
Ja,
hast
du erzählt.
Also, das kann doch nicht sein. War so ein
Hip-Hop-Ding, ne?
Ja, nee
noch nicht
Afrobeat,
nicht,
total Afrobeat, friedliche, schöne total Musik.
Ach,
und
auf einmal
prügeln sich da, ich weiß so, was ist da los. Da ist halt auch so, ja, okay, jetzt find mal bitte raus, wer sind die Konfliktparteien überhaupt, ne? Ja, und all das kommt dann halt irgendwie so ein bisschen zusammen zu etwas, wo ich sage, man braucht zwei Kernkompetenzen. Man braucht so einen geschärften Blick dafür, wann man knallen muss, beziehungsweise ob man knallen muss. Und dann braucht man auch, wenn es einen komplett überrumpelt, ein wie knall ich jetzt einfach nur. Und das ist halt eine Sache, da kommen dann sehr viele der Sachen rein, wo ich ja hier teilweise mit den Leuten so ringerische Drills mache oder so, wo man dann merkt, ja, wenn man jetzt schon mit jemandem rangelt, dann ist halt wichtig, dass man dann nicht sagt, oh, er hat mich so und so gegriffen, weil wird nicht passieren. Ist super unübersichtlich. Kontrolle etablieren. Ne, so. Und diese Mischung, ich glaube, das ist halt wichtig zu verstehen, dass es da so zwei Perspektiven drauf gibt. Aber so ein genau jetzt Anfang ist immer schwer. Man muss für sich selber, glaube ich, das wäre so meine Herangehensweise. Jetzt wollen wir auch mal schön konkret werden, das ist auch irgendwie ganz gut. Aber meine Herangehensweise bei sowas ist in gewissen Stresssituationen, ich setze mir eine imaginäre Grenze. Also es kann sein, bei mir ist es relativ spät erst. Also bei mir ist halt so das Thema irgendwie, wenn ich halt blöd angepackt werde, würde ich halt sagen, so, das wäre, glaube ich, so die Grenze. Da wird man dann auch ein bisschen wach, wenn das passiert. Wenn ich mit anderen Leuten unterwegs bin, ist dieser Punkt schon so ein bisschen früher, aber spätestens, wenn die Person angepackt wird. So, dann sage ich halt so, ich setze mir da einfach eine Grenze, wenn die überschritten wird, dann knallt es halt.
Ich finde das gut, dass du das sagst. Meine Frage ist jetzt noch zum Abschluss, ne? Die Frage ist halt immer, machst du auch dieses Ding, wenn du jetzt 10, 15 AMG-Fahrer vor dir hast und du hast mit einem von denen Stress und du weißt ganz genau, wenn du den jetzt fällst, fallen die anderen möglicherweise über dich hinüber, drüber her, über dich, so wie ein Stück Fleisch. Und das sind die Hyänen, ja, wo dann auf einmal so eine gewisse Dynamik entsteht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil ich finde das auch vollkommen richtig. Ich habe da auch so meine Grenze. Ich sage auch immer so, ja, wer berührt, fällt, so ungefähr. Jetzt übertrieben ausgedrückt, klingt jetzt echt angeberisch und toxisch männlich. Tut mir leid, für die Leute, die das angesprochen fühlen. Aber weißt du, was ich meine, ne? So, ich finde das manchmal so, ist das nicht manchmal auch so ein kleiner Abwägungsprozess, dass man sagt, ah, ich bin gerade in der Situation, ich glaube, ja, wenn er mir jetzt eine Watschen gibt und er macht nicht weiter, boah, dann lasse ich es gut sein und versuche einfach dann rauszukommen. Wobei natürlich das Problem ist, ne, und du kannst sofort antworten, wobei natürlich direkt das Problem wieder ist, das ist natürlich dann auch wieder im Rahmen des Täterinterviews und des Austesten des Täters eurer Person, das heißt, er hat euch vorher beleidigt, hat euch geschubst und jetzt fängt er an, auch noch euch zu schlagen. Woher weiß man dann auf der anderen Seite, ob er jetzt nach einem Schlag aufhört oder ob das dann für ihn dann eine Legitimierung ist, noch weiter zu machen und dann passieren viel schlimmere Dinge, ja? Und das ist halt einfach das Gemeine. Diese fehlenden Informationen, wie du schon sagst, es gibt ja Leute, die sagen immer, ja, dieser OODA-Loop, ne, das ist ja alles viel zu militärisch, das kriegt man als normaler Mensch gar nicht alles in der Situation
hin. Der OODA-Loop, ne? Hat ja auch einfach keine Aussage, es ist ja nur die Beschreibung, ja, des Prozesses.
Ist einfach nur so nach dem Motto, ich beobachte, ich bewerte, ich treffe eine Entscheidung, führe aus, fertig. So. Aber der Vorteil ist halt, was der Täter halt hat, wie du es gerade schon so schön gesagt hast, der hat ja schon seinen möglichen Masterplan im Kopf. Der ist ja quasi immer einen Schritt voraus, weil er schon eine Idee hat, was er mit dir möglicherweise vorhat, wenn gewisse Kriterien von deiner Seite aus erfüllt werden. So nach dem Motto, alles klar. Er hat weggeguckt, er ist devot, er macht einen ängstlichen Eindruck. Ich glaube, ich kann mich immer weiter in der Person hochziehen. Ich fange ihn mal an zu schubsen. Wenn ich keine Gegenwehr bekomme, fange ich ihn an zu schlagen. Oh, ich bekomme keine Gegenwehr, ich werde immer härter. Oder sagt er, ich will ihm einfach nur eine Respektschelle geben und hört danach auf, ne? Und das ist das Doofe. Woher weiß man das, ne?
Jetzt bist du ich glaube, spielt sogar das rein, was ich vorher gesagt habe. Du kannst deine Grenze ja auch verschieben. Du sagst, hör mal, ich lass mir eine Schelle verpassen. Ich meine, das ist deine Entscheidung, aber dann ist das halt für dich so. Nur ist es halt dann trotzdem so, dass du solltest trotzdem danach eine Grenze haben. Weil das ist nämlich die Sache. Und da, ich finde, da hat der Mike das ein oder andere wirklich weise gesagt. Er meinte halt, er meint halt, wenn ihr doch eh schon geschlagen werdet, was wollt ihr machen? Die Hose runterlassen. Und das ist eine Sache, die ist bei sowas, finde ich, ein sehr wichtiger Ansatz, dass man versteht, ich glaube, Charette hat das irgendwann mal im militärischen Kontext erklärt, dass er meinte, naja, wenn auf dich geschossen wird, bist du eh tot, alles, was du jetzt machst, ist quasi ein Plus. Das heißt, komm ins Handeln. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist genau das, was da halt wichtig ist, zu verstehen, dass, was ist denn, also, zu verstehen, dass nur weil ich jetzt nichts mache, heißt es nicht, dass mir nichts passiert. Und das ist halt wichtig zu verstehen. Du brauchst trotzdem eine Grenze. Wenn du dich jetzt einmal klatschen lässt, ist okay. Ja. Die Grenze muss trotzdem da sein, weil wenn du dann sagst, okay, ich gehe ohne Widerstand runter, dann lädst du noch mehr ein. Das heißt, bei diese kleine Chance ist zumindest irgendwie den ersten umzuklatschen und abzuhauen oder sowas. Ne? Ich weiß halt nicht genau, es ist halt wieder super abhängig davon, was passiert, aber überhaupt in der Handlung drin zu sein, das ist halt eine Sache, die sollte ich mir trotzdem irgendwie frei halten. Ja. Und wenn ich halt von Anfang an sage so, oh nein, das sind 7, oh nein, die sehen alle ziemlich breit aus, da mache ich lieber gar nichts, dann werde ich halt einfach zusammengetreten. Wenn ich zumindest einen guten Kampf abgebe, wer weiß, vielleicht haben die dann irgendwann Respekt und so, oh, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr, irgendwie so, keine Ahnung.
Ja, das weiß man eben nicht. Aber nee, ich weiß, das wird so jetzt auch kein Test deiner Person sein jetzt. Ne? Ich wollte das nur mal so, nochmal so zum Schluss in den Raum stellen. Ja. Ne? Weil dieses Ding, ja, natürlich,
du brauchst in meinen Augen trotzdem eine Grenze und die sollte man sich bevor, also wenn der Konflikt anfängt hochzukochen, setzt dir eine.
Ja.
Das wäre so mein konkreter Tipp für die ganze
Geschichte. Dass du sagst, pass auf, ich habe einen gewissen Spielraum, wobei man da natürlich auch wieder aufpassen muss, ne? Weil ganz ehrlich, wenn euch ein Typ ein paar klatscht, der 30 Kilo schwerer ist, ja, und ihr seid da noch im entspannten Modus und ihr kassiert das Ding, kann das ganz böse auch schon der erste Schlag für euch enden.
Absolut.
Ne? Absolut.
Also es ist gar nicht so leicht, jemanden K.O. zu hauen, der in einer Kampfhandlung drin ist. Jemanden, den ihr überrascht, das ist schon mal eine ganz andere Geschichte. Ja. Jemanden überraschend K.O. zu schlagen, ist deutlich leichter, als ihn zu schlagen, wenn man wenn man schon drin ist.
Ja.
Deswegen, also, wie gesagt, ich klatsche auch nicht unbedingt jemanden weg, der mir irgendwie die Hand auf die Schulter legt oder sowas, selbst wenn ich gerade mich mit dem unterhalte, aber es muss halt nicht sein.
Ja.
Deswegen.
Das meinte ich auch eben nicht mit dem, wer berührt, der fällt, ne? Das sollte das nochmal, um das nur korrigieren. Also, das ist wirklich dieses Ding. Also, ich rede jetzt wirklich davon, wenn jemand schubst, schlägt mir die Hände weg und die Situation erfordert es dann, dass man dann einfach körperlich wird. So, das ist so meine persönliche Grenze. Ja. So. Ja, wenn ich natürlich jetzt, ja, okay, komm, das wird dann wieder alles wieder zu viel zu theoretisch und hätte Fahrradkette, ja, letztendlich ist das Witzige, das Interessante ist ja, wenn es dann nachher drauf ankommt, ist ja halt ewig die Frage, kein Plan überlebt den ersten Beschuss, ne? Dann kommt es halt nur darauf an, wie oft hast du schon den Beschuss trainiert, in Anführungszeichen im metaphorischen Sinne, und bist du dann dazu in der Lage, wenn du den Reiz des Reiz des Beschusses natürlich schon kennst, ne, fällt es dir natürlich viel einfacher, unter Beschuss natürlich entsprechend handlungsfähiger zu bleiben, ne, und sinnvoller möglicherweise zu reagieren, als wenn du noch nie irgendwas trainiert hast und für dich ist dieser metaphorische Beschuss erstmalig und du frierst ein und wirst komplett handlungsunfähig, ne?
Dann fragt man sich danach, woran haltet ihr legen?
Woran haltet ihr legen? Genau, ja. Ach ja, jetzt. So, haben wir noch irgendwas? Ne, ich glaube, wir sind durch, ne? Ich glaube, schöne Stunde, wunderbar. Ja, ihr könnt ja auch mal wieder gerne uns schreiben, ne, zu dieser fantastischen Folge, wie ihr das seht. Würde mich echt interessieren, wie da so eure Erfahrungen sind. Wie gesagt, hundertprozentige Aussagen zu machen, ist schwierig. Ja, ich finde sehr schön Jans Aussage, dass man sagt, okay, man hat so Grenzen, man kann mit den Grenzen auch dann schon mal spielen, dass man halt nicht so dogmatisch irgendwie festgelegt ist. Ja, weil also ich finde es auch sinnvoller, gerade als Deeskalationstrainer, wenn man dann halt ein bisschen flexibler ist und nicht nur sagt, ja, ich muss jetzt das machen, weil das auch meine, was weiß ich, am besten noch meine Ehre oder meine Prinzipien mehr sagen. Ne? Davon sollte man sich komplett lösen in meinen Augen. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und
bis zum nächsten Mal.